In der heutigen Folge spreche ich mit dem lieben Simon. Er ist Co-CEO bei Sharedion. Wir sprechen über das Thema Damm und wo geht eigentlich die Reise hin, wo und wie, in welcher Form wird eigentlich gerade ein Damm eingesetzt und wo stehen wir in 3 bis 4 Jahren. Seid gespannt.
Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den Data-Bereichen und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert.
Mir gegenüber sitzt der liebe Simon Putzer, der ist Co-CEO und sozusagen auch verantwortlich dann am Ende fürs Thema Go-to-Market bei Sharedion. Sharedion ist ein Dammsystem und wird ultra viel bei großen Unternehmen eingesetzt und da bin ich hellhörig geworden, nämlich sowas wie Otto, aber auch Tesa und weitere große Firmen. Und was die Besonderheit ist und deswegen will ich auch vor allem mit Simon darüber sprechen, ist, dass Simon schon Experte zum Thema Go-to-Market, also schon die ganzen großen MarTech-Revolutionen in den letzten Jahren mitgemacht hat. Nämlich seit über 25 Jahren ist er auch in diesem Umfeld tätig. Und von daher kann er nicht nur diesen allgemeinen Blickwinkel von wo kommt eigentlich der Reifegrad, sondern auch wo geht er eigentlich hin, weil man so schon die schöne Reifegrad-Kurve da höchstwahrscheinlich mit ihm besprechen kann. Hi Simon.
Ja, schönen Dank da erstmal für die Einladung. Freue mich, dass wir dabei sind und danke für die Intro. Ja, insofern freut sich immer. Aber es sind schon 25 Jahre, verrückt.
Ja, habe ich so drüber nachgedacht. Heute hat sich auch jemand vorgestellt und hat gesagt, er ist irgendwie 40 und schon über 20 Jahre im Data-Umfeld. Da habe ich gedacht gehabt, okay, trifft es auf mich zu? Und was bedeutet eigentlich schon so ein Fünftel oder ein Viertel von einem Jahrhundert im Unternehmen tätig zu sein oder im Marktfeld tätig zu sein?
Die Branche wird erwachsen. Ja. Ich finde, du hast das schön gesagt, es sind mehrere Technologierevolutionen von, ich sag mal, On-Prem zu Cloud. Jetzt passiert ja auch ein bisschen was für uns beide, auch mit einer hohen Geschwindigkeit, die Spaß macht. Also mir zumindest, war selten so motiviert, weil ich finde, es geht so schnell mit den Veränderungen und das macht ja auch wieder Spaß, daran teilhaben zu dürfen. Ja.
Wir nehmen auf und sind eigentlich so 2 Wochen nach der OMR gerade.
Ja.
Ich durfte dich ja persönlich kennenlernen auf einem Dinner.
Ja, schön, dass du da warst.
Ja, vielen, vielen Dank für die Einladung. Und was die Besonderheit so ein bisschen war, und das war natürlich, erstens war das Essen sehr gut.
Ja, fand ich auch.
Ich liebe Sushi. aber auf der anderen Seite saßen viele spannende Firmen mit am
Tisch.
Ja. Und ich habe so ein bisschen aus dem Ohrenwinkel, Augenwinkel, die Firma Otto gehört.
Ja, absolut. Einer unserer größten Kunden. Ja. Und tolle Sachen mit uns.
Und da werde ich jetzt gleich reinpieksen.
Jawohl.
Der spannende Case.
Bitte.
Weil, wenn man sich Otto so ein bisschen vorstellt, ist Otto riesengroß.
Absolut.
Ja.
Und baut fast alles selber, oder?
Also. Ja, und baut in vielen, vielen Sachen selber. Ja. Genau, ich habe ja auch einige Podcast-Folgen mit Otto aufgenommen und hatte das Gefühl gehabt, ich glaube, zu dem Stand waren irgendwie fast 600 Leute, wenn ich das noch richtig im Kopf habe, so im Data-Umfeld tätig.
Ja.
Und jetzt haben die euch eingekauft.
Ja.
Ich hatte verstanden gehabt, dass ihr da eine Unmenge von Daten durchjagt,
ja.
Ihr auch ein AI-Modell da einsetzt und die spannende Frage, die ich dann ja recht schnell spreche und wir müssen einmal eure Technik natürlich verstehen,
ja.
Aber auf der anderen Seite kommt ja dann so schnell dieser Kostenpunkt und dann war ich fasziniert, ich kann es nicht mehr genau wiedergeben, aber vielleicht hast du es noch im Kopf, was es dann am Ende kostet, weil das war ja so, wo stehen wir gerade, was machen wir in dem Umfeld und wo geht eigentlich die Reise hin?
Absolut.
Und nimm uns da mal mit.
Also ist ein sehr innovativer Kunde. Ich glaube, das, was du konkret ansprichst und das ist auch etwas, was uns Spaß macht, ist, dass Otto aus unserer Plattform heraus mehrere LLMs anspricht, immer multimodal und damit Bilder scored. Bilder scored. Und warum machen sie das? Weil wir über 23 Millionen Assets auf der Plattform haben. Das ist nicht wenig für jemanden, der sich ein bisschen mit Compute auskennt. Und spannend ist, zu diesen 23 Millionen Assets haben wir nicht nur Metadaten, sondern wir haben auch Relationen. Wir haben ca. 67 Millionen Relationen und 16 Milliarden Attribute. Und dadurch, dass wir sozusagen ja nicht nur die Assets, sondern auch die Produkte, die Preise, die Artikelnummer vorhalten, ist es für Otto einfach, auf Basis dieser strukturierten Daten und unserer, ich glaube, guten Möglichkeit, Daten zu integrieren. Wir haben einen Event Stream Low-Code-Plattform dabei, mit der man sozusagen sehr schön API-Calls absetzen kann. So, und jetzt ist es, glaube ich, so, dass, wenn ich das richtig erinnere, und nochmal, ist die genauen Daten hat wahrscheinlich nur Otto parat, dann müsst ihr die nochmal einladen. Die hätten auch immer Lust, da mit euch drüber zu reden. Aber ich glaube, die sind dabei, ein Bild für unter einem Cent zu scoren, vielleicht sogar noch viel, viel weniger. Warum? Weil sie ein sehr günstiges Modell einsetzen. Die gehen halt nicht auf, was weiß ich, ein Claude Sonnet, sondern machen Multi, das. Genau, Multi, ja. Genau. Also das heißt, das ist spannend. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen, wenn man sich drüber nachdenkt, Otto macht ja in der Regel sehr viel selber. Ja. Ein bisschen, warum wir es geschafft haben, dort auch zu bestehen. Nur, dass du mal verstehst, bei Otto läuft es ja nie so ab, dass ein RFP reinkommt und sagt, dann macht mal, sondern es ist immer ein POC dabei. Und ich glaube, wir waren Nummer 20, Nummer 25, haben sich sehr viele Systeme angeguckt und wir waren wohl eins der wenigen, was sozusagen ihn auch die Freiheit gelassen hat, selber Sachen zu tun. Ich glaube, ich hatte das verstanden in dem Podcast, den Saskia, die hier war von Otto,
ja, oh, gesagt sehr gut, hat, ja.
Das war super spannend, weil im Prinzip das, was für Otto in der Wertschöpfungskette ist, ist in Anführungsstrichen natürlich für die proprietär. Das wollen sie ownen. Aber das, was wir tun, ist natürlich auch Teil der Wertschöpfungskette. Warum? Weil in Anführungsstrichen das ja Voraussetzung ist, damit sie überhaupt die Daten reinbekommen und. Und insofern glauben wir, dass es immer auch eine Daseinsberechtigung für Vendoren gibt. Es spricht dafür, dass wir sehr flexibel sind. Ich glaube, mit Otto kommst du ins Geschäft, wenn du flexibel genug bist, dass die selber auch bauen können auf der Plattform. Ja. Und ja, dieser Use Case ist toll. Ich war auch echt überrascht. By the way, das macht auch nicht nur Otto. Wir haben eine Weidmüller, die hast du auch kennengelernt, glaube ich, an dem Dinner. Die machen das Gleiche, viel kleiner, B2B, aber auch für die ist es wichtig, sozusagen multimodal ihre Assets zu scoren, beziehungsweise zu beschreiben, sowas kann man schön tun. Ja, ja, also ja. Das ist so mein Blick. Wie gesagt, die Zahlen sind bei Otto immer natürlich ein bisschen ein Thema, aber ich glaube, das lag irgendwie in der Range, ja.
Was ich cool fand und deswegen lass uns da nochmal tiefer einsteigen, ist natürlich, ich saß eigentlich in so einem Bereich, wo mehr Kunden um mich rum waren und die kann man natürlich dann abends lockerem.
Haben wir nicht gescriptet.
Ja, nochmal ein bisschen anders fragen. Ja. Und die Begeisterung war wirklich da und nicht nur die Begeisterung, sondern wenn man mal so ein bisschen gefragt hat, sind es jetzt, könnten ja sein, gerade frisch eingekauft oder nutzen das. Aber es sind ja auch wirklich Firmen, die das über Jahre hinweg nutzen. Ja, also die sind schon durch Schmerzen durchgelaufen. Das gibt es in jedem Tool.
Oh, immer.
Aber es obliegen dann anscheinend doch die Vorteile.
Ja, also nett, dass du das sagst. Ein Grund, warum ich mich auch entschieden habe, Sharedien zu machen, als man an mich herangetreten ist, waren nicht nur die Leute, waren das Produkt, aber es war auch eine unglaublich hohe Kundenzufriedenheit. Wir haben eine Bayersdorf, jetzt sind wir schon wieder in Hamburg, aber gut, ich komme aus Hamburg, das hört man in meiner Mundart. Die sind 12 Jahre bei uns. Ja, das heißt, wir sind nicht das größte Technologieunternehmen der Welt. Wir entwickeln in der Schweiz. Ein DAM ist ja gewachsen aus dem Begriff Media Asset Management. Jetzt ist es Digital Asset Management, aber es ist auch noch viel, viel mehr. Und ich glaube, es macht Spaß und freut mich, dass du das auch irgendwie raushören konntest an dem Abend, dass in Anführungsstrichen wir sehr kundenfokussiert sind und immer mit den großen Kunden auch sowas wie eine Innovationspartnerschaft haben. Das heißt, wir gehen eine hohe Geschwindigkeit mit. Das können wir uns als Kleiner erlauben. Das sind, du hast es, glaube ich, auch eingangs gesagt, ich war mal 10 Jahre bei Salesforce. Salesforce ist auch innovativ, aber du kannst nicht so individuell auf Kunden eingehen. Das fand ich spannend und ja, ich glaube, wir haben eine hohe Kundenzufriedenheit und ja, das kann man, glaube ich, dem so attestieren. Ja.
Ja. Jetzt haben wir so ein bisschen über Otto gesprochen. Mhm. Ein anderer spannender Kunde, der ja auch da war Tesa. Und so ein bisschen die Frage, die man sich natürlich recht schnell stellt, und du wirst jetzt merken, ich versuche mal so ein bisschen die Downschrauben anzuziehen, ist so dieses Time-to-Market-Implementierung.
Ja.
Unabhängig davon, von den Toolkosten, ist immer so, wie lange brauche ich eigentlich und Manpower muss ich eigentlich reinstecken.
Ja.
Dann war es so ein bisschen die Aussage innerhalb von 6 Wochen.
Ja, gut, das klingt nach Sales-Jargon, oder?
Ja, deswegen,
genau.
Die Daumenschrauben kommen.
Ja, und das Spannende ist, Tesa ist sicherlich ein Outlier da. Aber lass mich mal starten damit, wie kriegen wir sowas hin? Und ich würde mich auch nochmal interessieren, du musst es nicht direkt machen, aber wir können später drüber sprechen, was so deine Erwartungshaltung an eine moderne SaaS-Plattform wäre. Also ich glaube, sie sollte composable sein, sie sollte API-first sein, sie sollte sehr konfigurativ sein, sodass ich in Anführungsstrichen sehr schnell MVPs erreichen kann. Das heißt, das ist etwas, was in Anführungsstrichen, glaube ich, uns auszeichnet. Wir sind sehr schnell auch in großen POCs zu zeigen, dass wir Daten reinbekommen und integrieren und dann up and downstream sozusagen Daten pushen können. Das begeistert Kunden. Jetzt ist es bei TESA so, du hast die Kollegen kennengelernt, die wissen, was sie tun. Und das hilft uns natürlich auch an der Stelle. Das heißt, wir sind reingekommen, nachdem ein System, Syndigo PIM, implementiert wurde. Das heißt, man hatte Daten schon ganz gut im Griff und man hat einen exzellenten Projektmanager dort, der einfach auch ganz ähnliche Methodik wie wir mitgehen kann. Das ist, glaube ich, eine Grundvoraussetzung. Aber um dich mal so ein bisschen abzuholen, TESA ist ein Outlier und die 6 Wochen erkläre ich gleich, was da passiert ist und warum wir in 6 Wochen auch live waren. Nicht mit allem, aber mit realen Use Cases. Aber um dir mal ein Gefühl zu geben, eine Weidmüller, 5 Monate live. Die sind auch nicht klein. Die machen 1 Milliarde Umsatz, 4.000 Mitarbeiter, kein kleines B2B-Unternehmen, sehr international. Siemens haben wir 9 Monaten live bekommen, global. Wir sind bei Siemens das einzige System, das hat mich auch überrascht, dass alle Produktrelationen weltweit vorhält. Das ist ja super spannend, weil die haben sehr viele Produkte, über 1 Million, und es ist ja wichtig, auch die Relationen zu verstehen. Aber ich wollte dir ein Gefühl geben, das ist sehr schnell bei TESA. Ein normaler Ablauf wäre irgendwas zwischen 3 und 9 Monaten, was, glaube ich, für eine moderne SaaS-Plattform erwartbar ist. Bei TESA war es am Ende so. Sehr gut vorbereitet. Muss fairerweise sagen, dass Tobi, du hast Tobi ja kennengelernt, unser Co-CEO, sozusagen derjenige, der das Produkt auch entwickelt hat, die Implementierung selber gemacht hat, weil es ihm wichtig war. Und dadurch hast du natürlich noch ein bisschen andere Geschwindigkeit hin. Aber jetzt zu TESA.
So viel zum Thema Sponsor aus dem C-Level.
Ja, absolut. Das hilft. Aber gut, man muss auch sagen, er war da und hat mit dem Team das gemacht und das schätzen die natürlich auch wert. Was aber total spannend ist, ist einfach die Tatsache, dass dadurch, dass ja alles konfigurativ ist bei uns, an sich der wichtigste Teil die ersten 2 Wochen sind, wo wir uns überlegen, Datenmodell, Datenflüsse, sind die Daten sauber? Und wenn das gut vorbereitet ist, können wir unglaublich schnell sozusagen anfangen, weil du weißt, eine SaaS-Plattform, nachdem DevOps was gemacht hat, steht da, die ist dann zwar nackt, aber im Prinzip sind die Funktionen dort. Und so kriegen wir das hin. Ich will es jetzt nicht zu episch machen, aber es ist auf jeden Fall ein toller Case. Ja. Und hilft uns bei kleinen Kunden, die natürlich sagen, oh Gott, jetzt kommt eine große Scherdien, kann ich das in Anführungsstrichen handeln? Und wenn die mit TESA reden und da jemand sagt, du, das hat bei uns 6 Wochen gedauert, dann sagen die,
Simon, aber lass uns da anfangen.
Gerne.
Nimm uns mal Schritt für Schritt mit. Was ist so, ich glaube, viele müssen wir vielleicht auch nochmal abholen zu, was ist so der klassische Use Case beim DAM?
Ja.
Und dann wirklich mal dieses Hands-on, was passiert Schritt für Schritt, was ist eure Erwartungshaltung, was müsst ihr vorfinden, damit man diesen realen Case machen kann?
Also, was ist unsere Daseinsberechtigung? Am Ende ist ein Content Hub, ein DAM, so wie wir uns definieren, am Ende ja ein System, in dem Kunden digitale Assets vorhalten und idealerweise in Echtzeit up and downstream in ihre proprietären Systeme, wie zum Beispiel ERP oder auch PIM integrieren und downstream natürlich typisch in CMS oder eShop etc. Das tun wir und moderne DAM-Systeme sollten das Ganze natürlich auch immer in einem gewissen Kontext tun. Wir kommen später wahrscheinlich drauf, was Kontext bedeutet. Ist in aller Munde aktuell, aber das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das heißt, am Ende helfen wir Kunden, dass sie ihre digitalen Assets durch unsere Plattform bewegen. Und dadurch,
mach mal ein Beispiel für Assets, bitte.
Ein Asset ist ein Bild, es kann ein Video sein, es kann eine CAD-Zeichnung sein, es kann ein PDF sein, es kann eine Produktbeschreibung sein. Das Spannende ist, mit einer OCA lesen wir die CAD-Zeichnung aus, generieren damit Metadaten. Also es ist sozusagen die Konvergenz von dem hübschen Bildchen, was vielleicht im Marketing lebt, wie wir das zusammenbringen mit den harten Daten, die helfen abzuverkaufen, weil ich ein Produkt besser beschreiben kann etc. Und das vorzuhalten, da Automatisierung zu haben, Push-and-Pull-Mechanismen in die proprietären Systeme zu haben, ist ein wichtiger Bestandteil, ein Puzzleteil heute aus meiner Sicht in einer, ich sag mal, composable Referenzarchitektur. Wir sind nicht der Nabel der Welt, aber wir sind ein wichtiges System, was hilft, diese Sachen automatisiert zu tun. Ich will dir ein Beispiel geben und dann können wir auch auf die konkreten Schritte, die du einforderst, eingehen. also ein anderer Kunde von uns, IFM, bei denen ist es so, dass die 48 Webshops selber betreiben, die stellen Sensoren her. Mhm. Bei denen ist natürlich sehr, sehr wichtig, so ein Sensor kostet schnell mal ein paar tausend Euro, manchmal auch 10 und mehr. Und wenn so ein Sensor ausfällt, sind die Kunden, das können Brauerei-Abfüllanlagen sein, das können große Maschinenparks sein, dann steht der Maschinenpark das nicht gut. Und damit E-Commerce für die funktioniert, brauchen die all die Informationen, die im ERP liegen, die das Produkt beschreiben, entsprechend am Bild. Und was wir für die tun, ist, dass sie diese Daten in Echtzeit bei uns integrieren. Was heißt das? Unsere Event-Stream-Technologie hört auf Veränderungen in deren Daten, spielt es in unser System und wir pushen es dann nach einem Regelwerk in die Kanäle. Das bedeutet, wenn
sie... Online-Shop.
Genau. Aber genau das dazu.
Ja. Das bedeutet, habe ich dich unterbrochen?
Das bedeutet, dass sie schneller Veränderungen in den Produkten live bekommen.
Ja.
Das bedeutet bessere Konvertierung. Ich meine, du kennst es selber, du bist mehr Experte im E-Commerce als ich. Aber je schneller ein Produkt wieder online ist oder das neue Produkt online ist, desto besser kann ich damit Geld verdienen. Also die Geschwindigkeit und natürlich auch Persistenz in einem Layer, Persistenz in einem Layer zu haben, der in Anführungsstrichen Marketing agil ist. Sowas möchte ich ja nicht im ERP tun oder im PIM tun. Das ist sehr wichtig. Und das sollte ein gutes und sehr modernes DAM tun. Und wir glauben, dass wir das, das ganz gut erfüllen.
Vielleicht doch, bevor wir in die Schritte gehen.
Ja.
Lass uns mal, und du bist schon lange im Umfeld.
Mhm.
Lass uns mal ein normales, klassisches DAM mit einem modernen DAM vergleichen. Was ist der Unterschied? Warum gewinne ich mit dem einen und warum verliere ich mit dem anderen?
Gut, die klassischen historischen Monolithen gibt es immer noch.
Ja.
Viele haben diese Monolithen einfach, in die Cloud gepackt und sagen jetzt, es ist Cloud, das ist nicht ganz richtig. Mhm. Klassische DAMs haben auch nicht die Datenfähigkeiten, die ich beschrieben habe. Das heißt, die denken meistens in ein Bild, hat vielleicht nochmal Metadaten wie, das ist ein T-Shirt in der Farbe blau, es ist für den Sommer, aber da hört es dann auch schon auf. Ein Ansatz, den wir verfolgen und der, glaube ich, wichtig ist heutzutage, ist,
man muss selber die Daten pflegen. Ne?
Also unbedingt.
Man hat früher sozusagen eher dieses Bild hochgeladen, man hat dann die Verbindung, also noch simpler gesprochen und dann wird es, glaube ich, bildlich, wo ich hin will, ist, du hast einen Ordner angelegt für das T-Shirt und hast dann das Bild reingelegt, hast das Bild beschrieben, hast dazu irgendwie die Produktbeschreibung als PDF mit reingelegt und hast vielleicht noch, wenn du ein Kampagnenvideo hattest, hast du das mit reingelegt und hast dann den Ordner nach der Artikelnummer beschrieben.
Exakt.
Und hast dann im Webshop gesagt, wenn du irgendwie Bilder oder Videos zu diesem Artikel brauchst, hol sie bitte da.
Genau.
So, also sehr manueller Aufwand, war eigentlich eine moderne oder nicht mal moderne, einfach eine Ordnerstruktur.
Wie Archiv.
Ja,
absolut, bin ich bei dir. Und genau, die Systeme, die
moderne. Viel manuelle Arbeit.
Exakt, viel manuelle Arbeit.
Ja.
Je größer die Unternehmen werden, hast du dann sogar so Data Stewardships dabei. Eine Nestle hat, glaube ich, in Manila 1800 Leute sitzen, die Datenpflege machen.
Ja.
Und die moderneren Systeme, die sind heutzutage in der Lage, natürlich auch Metadaten entweder per Push and Pull aus anderen Systemen zu übernehmen. Das ist wichtig. Er sollte eine sehr gute Integrationsfähigkeit haben. Ich glaube, es sollte heute eventbasiert sein, also gut mit Kafka oder ähnlichen Sachen funktionieren. Ich will jetzt nicht zu techy werden, weil du bist da, spielst mich schnell aus meiner Komfortzone. Nein, aber Spaß beiseite. Das ist wichtig. Das nächste ist, dass natürlich heutzutage, das ist unsere Philosophie, aber wir sind nicht das einzige DAM, das das kann, Metadaten auch über KI angereichert werden sollten.
Das, also, da fängt es ja an, Spaß.
Absolut, absolut. Ja. So, und jetzt gehen wir einen Schritt weiter. Wir sind ja ein Enterprise-Tool und das gilt auch runter bis in den deutschen Mittelstand. Ich weiß nicht, wie dir das geht. Du redest mit sehr viel spannenden Leuten. Ich habe ja mich ein bisschen eingehört und eingelesen in deinen Podcast. Bernhard, der neulich hier war, der seine Studien entsprechend hat. Auch sehr, sehr cool, muss ich sagen. Kannte ich vorher nicht. Viele deutsche Unternehmen haben doch schon sehr viel Geld auch in KI investiert. Und unser Ansatz ist eben, dass wir proprietäre Funktionen mitbringen, wie eine KI-Suche oder auch Metadaten. Wir haben einen eigenen Tagging Assistant, der funktioniert nach RAG. Das heißt, der lernt auf der Basis der Kundendaten. Aber viel wichtiger ist für uns, wir verstehen uns als Betriebssystem. Das heißt, Kunden, wir machen es Kunden bewusst einfach. Otto-Beispiel, ihre Modelle, die freigegeben sind, wo viele der Konzerne und auch Mittelständler, glaube ich, schon Millionen, hunderte Millionen und mehr ausgegeben haben. Und wir glauben, dass es wichtig ist, dass ein modernes DAM es einfach macht, diese KI Use Cases zu enablen, weil eben die Persistenz ja auch hilft, genauer zu sein. Und wenn du dann noch sagst, du kannst das auch wieder in andere Kanäle bringen, dann löst du viele schöne Herausforderungen, die du eben so schön beschrieben hast, nämlich dass ältere Systeme das händisch erfordern, dass sie das auch sehr stark im Silo machen und dass im Prinzip Daten nicht fließen.
Und das ist das, was du ja vorhin eigentlich angesprochen hast. Eigentlich, man stellt sich das wie so einen Regler vor, ohne jetzt sozusagen sehr positiv für euch zu sprechen, aber du hast die Möglichkeit eben zu sagen, ich nutze von Sheridan selber dieses Tool, was mir meine Bilder taggt, oder ich schalte das aus und nehme dafür mein eigenes Modell, was ich selber gebaut habe.
Ja.
Dadurch hast du eben die Flexibilität,
die
du jetzt zum Beispiel bei Otto brauchst, um zu gewährleisten, gut in den Markt reinzukommen.
Und um das ein bisschen anschaulich nochmal zu machen, vor 3 Jahren hätte ich, glaube ich, noch anders geantwortet, wenn du mich gefragt hättest, Mensch, was ist ein DAM oder auch wie siehst du denn DAM überhaupt in der nächsten Technologiewelle, in der wir ja irgendwie mittendrin sind. Da hätte ich gesagt, naja, muss man mal gucken, ist so ein bisschen immer noch im Maschinenraum. Ich finde es sehr, sehr spannend, was aktuell passiert, weil du weißt, viele dieser KI-Use Cases scheitern im Moment an 2 Sachen, vielleicht auch 3 Sachen. Häufig ist es Governance, die fehlt. Das bringen wir mit, weil wir ein Workflow-Modul haben, sehr technisch, aber bewusst. Das heißt, wir können Prozessklammern, um solche Prozesse wie Metadaten sollen angereichert werden, die ziehen wir uns geben und können dann mit nicht Human in the Loop, sondern Human in the Lead am Ende sagen, okay, passt das, gibst du das frei? Ja, das ist natürlich optional. Das ist das eine. Das heißt, wir bringen das mit, was viele, glaube ich, Unternehmen mit sich Sorgen machen. KI-Wildwuchs, ist überhaupt genügend Governance drin? Das bringen wir mit. Und das andere ist, wir bringen natürlich eine hohe Kostenkontrolle auch mit rein, wenn du komplett frei wählen kannst, mit welchen Modellen du das machst. Das heißt, unser Geschäftsmodell ist eben nicht entsprechend dort jetzt auch noch an den Tokens zu verdienen, sondern wir glauben, dass unsere Enterprise-Software Kunden hilft, solche KI-Use-Cases zu enablen. Nicht alle, nochmal, wir sind nicht der Nabel der Welt, immer rund um Assets und Asset-Prozesse.
Wenn man nochmal sozusagen dann auch wieder die finanzielle Seite sich anguckt, habe ich mal so ein bisschen Forrester durchgelesen, um so ein bisschen drauf zu achten. Aber ich muss jetzt ein bisschen aufpassen und ablesen. War so ein bisschen die Aussage, es gibt so knapp 160-170% ROI über 3 Jahre.
Klingt
so
amerikanisch.
Ja, richtig, deswegen will ich dahin.
Ja.
Irgendwie so 14 Monate Payback von den Themen. Wenn man sich das aber anguckt und rausfindet, sieht man das, dass es sozusagen auf ein Unternehmen, glaube ich, zurückzuführen
ist.
Und so ein bisschen Use Cases zusammen, wo man dann natürlich denkt, okay, ein Beispiel, sind wir wieder bei Tesa als Unternehmen, glaube ich, cool, aber 6 Wochen ist ein Outlier.
Absolut.
So, jetzt ist die Frage, Simon, ist das auch ein Outlier? Mhm. Wie siehst du das bei Kunden einmal sozusagen klar zu definieren? Weil wo wir hinwollen und wo, glaube ich, in Deutschland viel hat, es gibt nicht viele Ottos, es gibt nicht viele Tesas, es gibt aber viele im Mittelstand. Ja. Und da ist natürlich genau die Frage, die man sich stellt, kauft man sich damit bei euch irgendwie so eine riesen Enterprise-Lösung mit unglaublich viel Investment ein?
Ja, ich finde die Frage sehr gut, weil sie mich zur Ehrlichkeit zwingt. Das ist erstmal wunderbar. Die generell, vielleicht nochmal zum auch für die Zuhörer, was macht Forrester da? Die sind nicht super akademisch, aber mit einem recht akademischen Prozess schauen sie sich sozusagen die Softwarelösung, die beim Kunden im Einsatz ist, an und befragen um die 50 Personen im Unternehmen. Bei kleineren Unternehmen können es auch nur 25 sein, aber das wollen sie haben. Das heißt, die erheben tatsächlich Daten und möchten...
Qualitative Umfrage.
Qualitative Umfrage, aber auch quantitativ. Ja, was ist schneller geworden? Wie war das vorher? Wie hast du es mit dem Altsystem gemacht? Genau, also das passiert erstmal. Und dann wird an sich ganz unamerikanisch ein Net Present Value erhoben, beziehungsweise ein Present Value. Das heißt, sie werten sozusagen das auf unterschiedlichen Leveln. Es wird nicht einfach der Best Case genommen, sondern es wird ein Medium Case, ein Low Case gerechnet. Es wird dann nochmal, da haben auch wir als Hersteller keinen Einfluss drauf, wird mit dem befragten Unternehmen gesagt, wo seht ihr euch denn da? So, also das passiert. Das ist das eine. Das heißt, generell bei diesem Handelsriesen, ja, ist ein Handelsunternehmen, mit dem wir das machen durften, ist da eben eine sehr schöne Zahl rausgekommen, nämlich deutlich über 3 Millionen im Jahr. Und auch dort wird nicht die gesamte Zahl, die eingespart wird oder wo mehr verdient wird, genommen, sondern immer nur die Hälfte davon. Also das heißt, die Methodik ist an sich schon ganz gut und jetzt nicht nur...
Und auch defensiv.
Ich glaube, defensiv genug. Es ist immer natürlich noch auch, muss man ganz klar sagen, sicherlich um zu Marketingzwecken. So, aber das ist das eine. Deine Frage finde ich aber noch viel spannender. Was bedeutet das für einen Mittelständler?
Ja, weil du fragst eine große Firma.
Genau.
Ja, und die hat größere Rädchen.
Absolut, hat größere Rädchen und damit skalieren natürlich diese Sachen auch. Und das muss man ganz klar sagen. Jetzt ist es aber so, diese Forrester-Methodik haben wir reverse-engineert und wir bieten jedem Kunden an, auch mit uns einen eigenen Business Case zu rechnen. Das nimmt nicht jeder Kunde an, aber viele unserer Champions, die sozusagen auch die Entscheidung für Sheridan mitnehmen wollen, möchten das tun, weil sie am Ende vor dem Board, vor dem CFO erklären möchten, warum nehme ich hier so ein Schweizer Tool, was vielleicht mehr kostet als ein Tool, was noch viel bekannter ist, etc. Also für uns ein wichtiger Hebel. Aber was ich sagen will ist, wir haben bei Mittelständlern um und bei 500, 600 Millionen Mitarbeiter, 1000, vielleicht auch 2000 Mitarbeiter, einen ähnlich positiven Business Case gesehen. Da ist schnell eine 500.000, 600.000 auch sozusagen an yearly Uplift entsprechend drin.
Uplift in welcher Richtung?
Also es sind immer an sich drei Sachen, auf die wir schauen und Forrester macht es ähnlich. Es ist einmal klar, wie viel schneller kriegen wir Assets live? Das kann man dann auch berechnen, wenn Assets schneller live ist.
Time to Market.
Es ist, wie viel schneller ist das Unternehmen operativ, auch mit Partnern, Distributoren, das ist dieser Workflow, den wir haben.
Und also Effizienz.
Effizienz und es sind klassisch die Sachen, die man im DAM sieht, Search Efficiency, Daten besser zusammenbekommen. Das sind so die drei Sachen. Das heißt, es sind zwei Effizienzhebel und es ist ein Hebel, der auf ROI schaut. Aber auch dort müssen wir, glaube ich, ein bisschen vorsichtig sein. Wir wissen, dass natürlich zu der Conversion, die dann nicht in Sheridan stattfindet, sondern irgendwo im E-Shop, im Social, wo auch immer, natürlich in Anführungsstrichen noch viel, viel mehr beiträgt. Also das heißt, das ist die wackeligste Zahl, aber die anderen sind sehr solide und das für einen CFO nicht verkehrt, wenn er sagt, ich hab verstanden und ich glaube Sheridan nur 25% von dem, was sie gesagt haben, dass hier 500.000 an Einsparungen zu erfahren ist. Und ich weiß nicht, wie du das siehst, Jonas, aber du weißt, wie historisch gewachsen Daten gerade in deutschen Mittelständlern sind. Die Prozesse rund um Daten, die leben noch vielleicht in SharePoint, ja, wenn es Bilder sind, sie leben in Excel, die Abstimmungen dauern über E-Mail oder Telefondiplomatie und diese Sachen einfach mal in den automatisierten Prozess zu kommen, hat einen Mehrwert, ja. So, also ja, muss nicht immer so eine große Zahl sein, wir sind aber auch relativ selbstbewusst, dass wir bei Mittelständlern das auch gut zeigen können, warum wir dort Mehrwerte stiften.
Das hast du vorhin CFO gesagt, lass uns mich nochmal dabei ein bisschen reingehen.
Ja.
Du hast ganz, ganz viele Unternehmen, die natürlich schon lange da sind.
Stimmt.
Ja. Und jetzt ist da der Punkt, dass ihr höchstwahrscheinlich ja auch Verträge habt, die sich aktuell mal aktualisieren oder verlängern würden.
Ja.
Jetzt wäre ich der CFO von irgendeinem Unternehmen, was eben schon länger existiert oder mit euch gemeinsam arbeitet und ihr seid gut implementiert. Verargumentiere für mir vielleicht mal in ein oder zwei Sätzen, weil die Frage, die ich mir als CFO stelle, wir haben gerade alte Dumps mit neuen Dumps
verglichen. Ja.
Jetzt ist die Frage, was bedeutet neu?
Ja.
Und hat AI nicht alles geändert?
Mhm.
Also warum muss ich eigentlich noch bei euch investieren und warum kann ich vielleicht nicht mit AI selber sowas bauen?
Ja. Die Frage finde ich super. Ich glaube, wir sind alle ein bisschen verwöhnt von den LLMs im Moment. Das heißt, viele glauben, dass ich mit KI sowas komplett bauen kann. Und ich erkläre auch gleich, warum ich glaube, dass wir noch nicht ganz da sind. Aber zunächst mal auf diese Investitionsfrage einzugehen. Ich glaube, was gehört zu langjährigen Partnerschaften? Das gehört erstens, dass auch, wir sind ein relativ kleines Unternehmen, wir weiter innovativ bleiben. Das heißt, wir hören gut zu, was unsere Kunden von uns wünschen und entwickeln uns da stark weiter. Du hast es, glaube ich, eingangs gesagt, es gibt seit 2011, wir sind nicht in der Cloud geboren. Als Tobi reinkam, hat unsere Gründerväter überzeugt vor 6 Jahren, dass er das Cloud-Native-Mach-Architektur neu baut. Deshalb gibt es uns noch. Ich glaube auch, dass jemand wie eine Beiersdorf oder eine Siemens oder eine Otto nicht noch bei uns wären oder sich für uns entschieden hätten, wenn wir den Weg nicht gegangen sind. Das ist das eine.
Also sich neu zu erfinden in der Zeit.
Genau, das ist wichtig. Das finde ich, das gehört zu einer Partnerschaft, dass man einen Technologiepartner hat, der da mitgeht.
Aber es war vor der AI.
Unbedingt, unbedingt. Ja. So, da, wo wir sehr entspannt sind, ist, was braucht KI denn, damit sie gut funktioniert? Sie braucht Kontext, sie braucht Struktur, sie braucht idealerweise auch die Möglichkeit, diesen Kontext, diese Struktur in irgendeinem Persistenzlayer abzulegen. Dann kann sie gut funktionieren und dann kann sie in Anführungsstrichen oder kann ich von Anfang an gute Ergebnisse erzielen. Und wir glauben, dass das nicht so einfach ist, das nachzubauen. Jetzt muss man fairerweise sagen, ich will jetzt nicht groß abschwenken, aber wenn wir mal, glaube ich, ganz in Norden nach Schweden schauen, die Kollegen von Klarna, die haben jetzt irgendwie CRM rausgeworfen und haben gesagt, sie bauen alles neu. Ich glaube, es war nicht so einfach, wie sie sich das vorgestellt haben, aber sie haben viel hinbekommen. Wir haben die Quartalszahlen letzte Woche, als sie reinkamen, angesehen, ist schon recht beeindruckend. Ich glaube, die machen da was. Das heißt, da kommt was auf uns zu. Wir sehen aber auch auf der anderen Seite, dass es, glaube ich, eine Chance ist für Dams, nämlich die Wertschöpfungskette, die im AI-Layer liegt und die viele auch heben möchten, die in Anführungsstrichen wird ja nur funktionieren, wenn die Daten sicher sind, wenn du sichere Workflows entsprechend darum hast. Und wir glauben, dass es eine gute Chance ist für Unternehmen wie uns, da noch lange mitzuspielen. Trotzdem, die Welt verändert sich radikal, wenn die LLMs so gut werden, dass man sowas einfach vibe-coden kann. Schauen wir mal, aber bis jetzt kann man auch ein Atomkraftwerk ja nicht vibe-coden, insofern.
Ja. Schön, dass du dich mit einem Atomkraftwerk vergleichst.
Na, das tun wir nicht. Ja. Gibt es ja nicht mehr in Deutschland.
Aber Simon, lass uns mal, weil du einen spannenden Punkt und du ja schon so lange in dem Thema drin bist, vielleicht kann ich das mit dir machen. Wie muss denn für mich die Tool-Landschaft der Zukunft aussehen? Wenn ich jetzt auf einer grünen Wiese entscheiden könnte, ich als CDO in einem Fashion-Unternehmen, was für eine Tool-Landschaft bräuchte ich eigentlich und warum?
Ja.
Und immer einer der entscheidendsten Punkte ist, es muss ja am Ende wirklich, kostengünstig ist der falsche Begriff, aber es muss sozusagen wertsteigernd sein und das richtige Geld zu investieren, weil am Ende ist es endlich.
Ja, also es sollte hoffentlich günstiger sein als das, was du hast. Wenn du jetzt wirklich gar nichts hast, Und auf der anderen Seite sollte es entsprechend sehr schnell Geld verdienen. Ja. Wenn ich das richtig
verstehe. Also komplettes Stack.
Ne? Ja, genau. Ja. Also wenn ich das richtig, also gut, meine Meinung zu, das ist eine wunderschöne Aufgabe. Also wenn man die vorfindet in seiner Karriere, ist das, glaube ich, eine tolle Spielwiese. Aber
wird es, glaube ich, nie geben, aber du darfst die Aufgabe einfach erfüllen.
Genau. Ich möchte ein bisschen drauf, also ich möchte es auf einer Makro- und auf einer Mikroebene, also Makro ein bisschen, was müsste man, glaube ich, tun, damit es überhaupt Erfolg sein kann, und auf einer Mikroebene, was konkret müsste man entsprechend tun. Ja. Ich glaube, auf einer Makroebene ist es ganz, ganz wichtig. Ich weiß nicht, ob du dich noch dran erinnerst, McKinsey hat mal so ein Dreieck gehabt zum Thema digitale Transformation. Ja. Auf der linken Seite des Dreiecks steht Kultur, auf der rechten Seite steht Technologie. Ja. Technologie ist für uns Menschen ja immer so, da sagen wir dann Amen und das funktioniert dann schnell. Und ganz unten steht in dem Dreieck steht dann sozusagen der Business Model Change. Also warum mache ich das? Warum möchte ich überhaupt auf einer neuen Wiese was zu tun? Ich glaube, wenn eine solche Aufgabe gestellt wird, ist es extrem wichtig, als CDO, als Führungskraft, als das Team, das es umsetzen darf, erstmal ganz klar einzufordern von der gesamten C-Suite, vom Board, hey, tragt ihr das mit, weil wir müssen das jedem erklären, warum wir das machen. Das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Vorschritt, bevor ich das überhaupt tue. Zweitens, ich finde, es ist sehr, sehr wichtig, ich würde das als Change Agents oder Agent oder Agents beschreiben, zu suchen in den einzelnen Departments, die mitmachen, weil egal, ob es schon Systeme gibt oder nicht, man verdient ja Geld, man hat Prozesse und häufig leben die bei Großkonzernen oder auch bei kleinen Unternehmen in Excel und dann gibt es Excel-Weitwurf und dann gibt es all diese Sachen, das heißt, es gibt ja schon irgendwelche Prozesse. Das heißt, ich würde mir auf jeden Fall auch sehr schnell diese Change Agents suchen und sagen, hey, das ist das, was wir bauen wollen, kommt ihr damit hin? Und das ist doch spannend. Das ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Dann hast du aus meiner Sicht Voraussetzung geschaffen, dass überhaupt irgendeine Entscheidung für Technologie erfolgreich sein kann. Das ist meine Meinung. Und jetzt wird spannend.
Also das ist Kultur, die rechte Seite des
Teils. Das ist, glaube ich, extrem wichtig und dazu aber auch so ein bisschen das Warum erklären. Ja. Und wir reden noch nicht über Technologie. Was ich spannend finde, ich will jetzt nicht ausweichen, aber hey, haben wir das nicht auch während der digitalen Transformation besprochen? Da war es doch genau das Gleiche. Was ist digitale Transformation? Ist das ein Prozess mit einem Ende? Ist es ein hoffentlich immer fortwährender Prozess in dem Unternehmen? Also das heißt, die ganze Verrücktheit im Moment im Sinne von, oh, ich muss das mit KI alles neu bauen, die Fragen haben wir uns schon mal gestellt. Ja, also das ist spannend. So, jetzt aber konkret, was würde ich darüber hinaus tun? Ich glaube, es ist enorm wichtig, eine tiefe Prozessanalyse zu machen. Und nochmal, du hast mir jetzt sozusagen den roten Teppich ausgerollt oder die grüne Wiese, die wir bespielen sollen. Es gibt nichts, aber doch, es gibt was. Es gibt irgendwelche Prozesse, mit denen das Unternehmen Geld verdient. Und die muss ich verstehen. Wenn ich mal in meinen kleinen Bereich zurückgehe, im Bereich Damm, ist es, glaube ich, enorm wichtig, erstmal zu verstehen, wie ist überhaupt der Asset Lifecycle Prozess oder der Asset Lifecycle per se. Was passiert da? Wer arbeitet da dran? Wenn so ein Asset fertig ist, wird es wieder benutzt. Und diese Bestandsaufnahme, meiner Meinung nach, sollte in jedem Bereich des Stacks, den ich austauschen oder den ich bauen möchte, erfolgen, damit ich entsprechend dann was tue. Und wenn ich das getan habe, erst dann würde ich anfangen, auf Technologie zu gucken. Und ich sage jetzt mal vorsichtig, Technologie heute würde ich wahrscheinlich gehen wir zurück zu Otto, die Dinge, die absolut in meiner Kern-DNA als Unternehmen sind, versuchen selber zu bauen, wenn es wirklich grüne Wiese ist und machen wir es mal noch schöner, ich habe unlimitierte Mittel, dann würde ich diese Kerndinge versuchen zu bauen. Bauen heißt für mich, ich suche mir eine AWS, eine Azure, eine GCP und mache da richtig gute Sachen. Und dann würde ich mir Apps fürs Gap suchen. Hoffentlich eine Sheridan für DAM, vielleicht eine Salesforce für CRM, vielleicht aber auch eine Monday.com für CRM und würde entsprechend so schauen, warum diese Dinge, die in der Kern-DNA des Unternehmens sind, da würde ich versuchen, das selber zu tun. Erst recht, wenn man versucht, das Unternehmen kulturell absolut in die, in die wirklich digitale Welt zu überführen, dass das Ganze auch innovativ bleibt, dass es irgendwann ein Flywheel wird, dass sozusagen sich das befeuert. Und ich würde dann die Dinge, die infrastrukturell aber auch wichtig sind, würde ich versuchen, mit den besten Apps fürs Gap entsprechend zu machen. Und das ist im Übrigen auch ein Ansatz, der für uns gut funktioniert. Das ist ein Ansatz, warum wir bei Otto funktionieren. Das ist auch ein Ansatz, warum wir bei anderen großen Playern, aber auch Mittelständlern drin sind, ja, an der Stelle. Ja. Habe ich was vergessen?
Nein, ich überlege gerade sozusagen, wie man das aufsetzen kann und warum man das so aufsetzen kann. Ja. Ich glaube, was so der klassische Use Case vor allem beim Dunne ist, ist oftmals die Wertschöpfung an den Produktdaten. Ja, oder?
Ja.
Und das ist natürlich die Frage, welche Unternehmen sind dafür eher vorbereitet und welche Unternehmen kaufen eigentlich dann mit Sheridan eher den Ferrari ein und haben aber eigentlich nur den Acker, auf dem sie fahren würden. Ja.
Ja.
Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, um zu sagen, wie würde man das aufstellen. Ja,
Richtig. Generell glaube ich, das, was du ja so ein bisschen ansprichst, ich nenne das immer, ich hoffe, da ist mir jetzt niemand böse, Stammdatenarmut ist eine Krankheit, nicht nur in Deutschland, die gibt's und Stammdaten sind wichtig, nicht nur für den Handel, da ist es noch schwieriger, weil die ja bekommen müssen von den Herstellern, aber ich glaube, das ist natürlich ein extrem wichtiger Punkt, dass in Anführungsstrichen diese Daten vorhanden sind und wenn sie nicht vorhanden sind, sollte ich mir überlegen, ob ich mit modernen Mitteln, ich kann heute sehr viel mit KI tun, ich kann mit Prompting arbeiten und wirklich durchaus qualitativ hochwertig Stammdaten bekommen. Wenn ich keine Stammdaten habe, dann sollte ich dann würde ich sagen, stimmt irgendetwas nicht mit den Prozessen, weil jedes Unternehmen hat ja diese, zumindest diejenigen, die herstellen, hat diese Stammdaten. Ich hatte von IFM angeführt, da gibt es CAD-Zeichnungen. Da steht ja genau drin, welchen Winkel der Sensor hat. Da steht drin, was die technische Beschreibung ist, wie das Ding funktioniert. Und es gibt Systeme, mit denen man in Anführungsstrichen diese Daten auslesen kann und dann sozusagen in die Wertschöpfungskette einfließen kann, sei es ins PIM, sei es ins DAM, ja.
Simon, ich glaube, die begrenzte Zahl oder die begrenzte Situation im Unternehmen ist ja meistens Geld.
Ja.
Jetzt habe ich als Entscheider-Management einen Euro.
Ja.
Und den Euro könnte ich in die rechte oder in die linke Seite stecken. Und lass mich mal das Beispiel vorne aufgreifen von dem, was du gemacht hast. Du hast auf der einen Seite den Touchpoint direkt am Kunden,
ja,
wo du auch gesagt hast, das ist für euch die wackeligste Zahl, wo man so ein bisschen hinkommt. Und auf der anderen Seite hätte man euch.
Ja.
Jetzt müsste ich mein 1 Euro, den ich im Jahr 2026 noch als Budget habe, rechts oder links investieren. Mein Gefühl ist, ich müsste es eher rechts machen.
Ja, also ich finde das eine schwierige Frage, deshalb, weil ich sehr wenig Kontext habe. Ich glaube, dass der Euro nur dann gut investiert ist, in dem Conversion-Kanal, wenn wir so wollen, oder in den Kanälen, wenn das ist, wenn du vorher den Unterbau gut gemacht hast, weil deine Conversion wird nur dann, du wirst von dem Euro nur dann 80 Cent, 50 Cent oder vielleicht 1,50 Euro zurückbekommen, wenn du vorher alles getan hast, um die Konvertierung zu verändern. Und nochmal, ein Tool, was dir hilft zu konvertieren, braucht Daten, braucht Produktdaten. Und das ist das, warum wir uns ja als Content Value Chain beschreiben. Das heißt, damit ich so ein Produkt überhaupt in den Online-Shop bekomme und ich dort vielleicht noch was machen kann mit Personalisierungs- oder Real-Time-Interaction-Management-Lösungen, muss ich vorher eine Menge tun, um an das Produkt einen Kontext zu bekommen, die Syndication zu haben, vielleicht Packaging-Regeln, die Ingredients zu zeigen, weil sonst darf ich es gar nicht verkaufen. Das tun wir. Das heißt, wir sind das Fundament, damit du das tun kannst.
Der Enabler.
Ja, der Enabler. Und die Frage ist, wenn du kurzfristig Umsätze willst, ist es vielleicht besser, das erstmal in so ein Tool zu investieren. Ich glaube, wenn man langfristig sehr vorhersagbar Umsätze auch steigern möchte, weil am Ende die Daten wichtig sind. Es ist ja nicht nur das Produktbild oder das Bild oder das Video von einem Produkt, was konvertiert, dann muss man, glaube ich, beides tun. Aber wenn es eine kurzfristige, quartalsgetriebene Entscheidung ist, ist es vielleicht in dem Kanal besser aufgehoben.
Aber wenn man sich natürlich die Firmen auch anguckt, die du jetzt gerade gesagt hast, ist das Thema auf Länder zu skalieren, über Sprachen zu skalieren, natürlich dann brauchst du eine gute Grundlage.
Genau.
Ich glaube, ich würde jetzt mal ganz frech sein und dann kannst du mal sagen, ob meine These falsch ist. Stell dir vor, du bist ein kleines mittelständisches Unternehmen, du beschäftigst dich nur mit Deutschland, hast ein vielleicht einfaches, erklärbares Produkt, machst jetzt nicht immer neue Fotoshootings, sondern eher so ein Produkt, was immer ein Evergreen ist und durchläuft. Da brauchst du kein intelligentes Dump runterlegen.
Bin ich komplett bei dir. Deshalb haben wir, du redest mit einem alten Salesforce-Menschen, ein ICP definiert und wir möchten ja Kunden, die glücklich sind, die wir auch entsprechend bedienen können. Und ich glaube, du hast das Bild eben vom Ferrari auf dem Feldweg oder ähnliches gehabt. Also ja, kurze Antwort ist so. Und dafür gibt es ja auch andere Lösungen. Es gibt ganz tolle Lösungen, die du für wenige 1.000 oder 10.000 Euro im Jahr einführen kannst und die entsprechend dann für diese Art Geschäft sehr gut auch funktionieren. Mhm. Ja.
Ich habe diese Woche schon eine Podcast-Folge aufgenommen. Mhm.
Die kenne ich noch nicht.
Nein. Ja, das war eine spannende Folge, weil über das Thema Knowledge Graph gesprochen wurde.
Oh, okay.
Ja.
Ja.
Für die Vorbereitung für die Folge hatte ich nämlich mich auch mal ein bisschen recherchiert und hatte dann gesehen gehabt, dass so ein Analyst eigentlich so ein bisschen die These aufgestellt hat bei euch, dass so ein bisschen Knowledge Graph Gap Analyse, dass eigentlich ihr mit der Möglichkeit und mit der vermeintlichen Intelligenz über die Menge an Daten, die eigentlich da ist, doch eigentlich das der Punkt sein müsste, dass ihr zur Verfügung stellen solltet.
Ja.
Sind wir wieder beim Thema Cloud On-Prem. Ihr seid in die Cloud gegangen, ihr habt neu umgebaut und eigentlich, wenn man so ein bisschen guckt, wo geht die Reise hin, ist ja die Aufgabe der Analysten, dann fehlt das.
Ja.
Ja. Deine Meinung und eure Entwicklung, wo geht da die Reise hin?
Also zunächst, ich finde fast die stärkste Frage, die wir diskutieren dürfen. Ja. Warum? Weil das eine faszinierende Diskussion ist. Ich will jetzt keine akademische aufmachen, aber am Ende Context Graph, Knowledge Graph, da geben sehr, sehr viele Diskussionen rein. Und das ist, glaube ich, auch nicht nur ein reines Thema für DAM, sondern das ist ein Thema, was für CDPs, dein Steckenpferd, glaube ich, sehr, sehr spannend sein kann. Das sind Sachen, die wichtig sind. So, für uns ist es so, wir haben für uns als Produktvision und auch klare Roadmap, gegen die wir arbeiten, uns zum Ziel gesetzt, das ist noch ein Projektname, aber ein Knowledge Graph DAM beziehungsweise die Knowledge Graph Content Value Chain zu werden. Und das ist jetzt sehr buzzwordig, ich erkläre aber, was ich damit meine. Was ist aus meiner Sicht im eigentlichen Sinne denn überhaupt ein Knowledge Graph? Es ist eine deutlich modernere Datenbank als das, was die meisten DAMs und auch die meisten MarTech-Lösungen haben, nämlich irgendwie eine relationale SQL-Datenbank, mit der ich entsprechend natürlich Abfragen machen kann, sondern es ist eher ein neuronales Netzwerk, was über Nodes, also Knoten und Edges, ich nenne das mal Kanten übersetzt, entsprechend wirklich die Beziehung herstellen kann. Und dazu gehört auch, das haben wir nicht, das soll auch nicht heute so rüberkommen, dass du einen wirklichen Ontologie-Layer brauchst. Du brauchst zum Teil sehr teure Technologien, wie sowas wie ein Triple Store, damit du Interferenzen messen kannst und also all das, was Claude natürlich vorhält. So, das ist nicht der Anspruch, dass wir das übermorgen können. Was wir aber jetzt schon haben, wir haben ein Graph-Entitäten-Datenmodell mit einer extrem schnellen Datenbank. Millisekunden kannst du abfragen, zum Beispiel der Otto-Use-Case mit diesem Scoring-Modell gibt es hin. Das heißt, wir haben ja jetzt schon Und ich will uns da nicht stilisieren, aber wir haben ja jetzt schon für viele Kunden enorm viele interessante Datenpunkte, die weit weg sind von einem DAM, ganz weit weg von einem DAM. Nämlich, wir haben zum Beispiel neben dem Asset die Produktinformationen, die Kampagneninformationen. In welcher Kampagne ist das überhaupt gelaufen? Welche Artikelnummern gehören dazu? Und das, was wir noch nicht haben, ist, dass wir jetzt sozusagen in Echtzeit in unserem Tool, in unserem UI dagegen prompten können. Aber die Daten sind dort und wir haben auch Beziehungen, also Entitäten schon geschaffen zwischen den Sachen. Das heißt, es ist eine sehr gute Grundvoraussetzung. Ja. Und wir müssen aber sehr, sehr fair bleiben, ja, weil das ist noch lange kein Knowledge Graph. Aber warum ist das wichtig? Ich glaube, und schon jetzt, da muss man aber Umwege gehen, können wir Fragen beantworten, die ein CMO ja häufig stellt, ein CDO uns auch stellt. Nämlich, ich möchte gerne mal verstehen, warum dieses Produkt, was am besten verkauft, sich besser abverkauft als jenes. Und dann kommen Fragen wie, in welchem Land und in welchem Kontext, in welcher Kampagne ist das drin? So. Und deshalb glauben wir, dass das sehr, sehr spannend ist, sich dahin zu entwickeln. Der andere wichtige Punkt ist ja eben, wir sehen ja schon jetzt, dass unsere Kunden über Umwege, also dann unseren Integration Hub nutzen, um dann unser Datenmodell anzuzapfen und dann sozusagen die, ich nenne es mal Unzulänglichkeiten oder noch nicht fertigen Teile dort umgehen, um sozusagen über den LLM das anzusprechen. Und wir glauben, dass modernes DAM-System, moderner Content Hub zukünftig einen massiven Unterschied machen kann. Warum? Weil wir weggehen von publiziere ein Asset, wir können damit Decisioning, also Entscheidungen in Unternehmen treiben. Und das ist super spannend.
Seid ihr dann noch ein DAM?
Nein. Wir sind ganz offen gesagt, wir sind ein DAM, weil der Begriff entsprechend so ist. Ich persönlich finde nicht, dass wir in die Kategorie gehören. Jetzt können wir beiden nochmal 3 Stunden über Category Design reden. Ja, Play Bigger gibt es dort von den Category Pirates. Da gibt es viele tolle Ansätze. Aber nein, wir sind dann kein DAM mehr. Das ist aber auch der Grund, warum wir dahin wollen, weil wir auch ganz, ganz anders in der Wertschöpfungskette wieder steigen. Und das finde ich spannend. Aber nochmal, verstehe mich.
Das ist ein spannender Punkt, sorry, dass ich unterbreche. Aber das ist das, was ich vorhin so ein bisschen meinte, mit wie diese designst du eigentlich die Martech-Landschaft und wo du das DAM einsetzt der Zukunft?
Ja.
Und das hast du gerade eigentlich ganz gut beschrieben, dass mit der Art und Weise, wie man Sachen zusammenfügen kann,
genau,
ihr ganz anders in der Wertschöpfung plötzlich einen Platz
absolut
habt. Und dann kommst du gar nicht mehr über den, wir diskutieren, wie ich es gerade vorhin provokant gemacht habe, Richtung Touchpoint und Conversion, sondern ihr legt euch ganz anders hin und sagt, ohne uns wäre gar keine Möglichkeit, Entscheidungen zu treffen,
so ist es,
wie der Touchpoint funktioniert.
Ja.
Das ist natürlich smart und die Reise so.
Also,
so.
Wir wollen dahin. Ist,
ihr seid noch nicht da, habe ich verstanden.
Ne?
Ja.
Und das ist eine Technologie-Roadmap, die wir mal bummelig auf 3 Jahre festgelegt haben. Wir sind mittendrin. Aber das Schöne ist ja, wir müssen ja nicht akademisch uns in akademischer Schönheit verlieren und jetzt das bauen, sondern wir können in Anführungsstrichen ja vom Use Case kommen. Ja, weil wenn jemand wie unser Großkunde Otto sagt, hey, ich habe solche Anforderungen, ich möchte das gerne, dann können wir sagen, gut, wir haben die Daten ja schon im System, habt ihr ein anderes System? Dann lerne ich von Siemens, so wie auf der OMR erst gelernt, dass wir das einzige System sind global, das weltweit alle Produktentitäten sozusagen vorher. Das heißt, sie können jetzt schon verstehen, wie Produkte zusammenhängen. Und deshalb finde ich das sehr, sehr spannend. Ich glaube, was, und das kann ich nicht beantworten, vielleicht hast du eine Sicht drauf, ich glaube, was sehr, sehr spannend sein wird, ist, in welchem System sollte das stattfinden. Da es diese Kategorie so noch nicht gibt, jetzt können wir mal eine Databricks nehmen, die können auch ganz viel, da kannst du das bauen, dann brauchst du aber auch 1000 Leute und viel Geld. Das ist klar. Aber ich glaube, es ist für uns ein spannender Weg. Und ehrlich gesagt, wir sind da sehr ergebnisoffen, ob wir dann noch ein DAM sind oder ein Content Hub oder eine Content Value Chain. Am Ende ist so, wir haben jetzt schon diese Data Pipes, wir haben dieses Wissen und wir müssen viel besser darin werden, dieses Wissen im Sinne eines Decisioning hoffentlich Echtzeit für Kunden bereitzustellen. Und ich ganz offen, das sollen dann unsere Marketeers entscheiden, ob das dann tatsächlich ein DAM ist oder was anderes. Wir würden damit viel mehr Wert stiften und das ist das, warum Tobi und ich da sehr motiviert sind, dran zu arbeiten. Ja.
Ja, ist ein ganz, ganz spannender Punkt, weil die Folge, die ich auch hatte diese Woche zum Thema Knowledge und der Gast ist ja sozusagen, macht auch gerade seinen Doktor bei der
TU
München in dem Bereich. Das zeigt eigentlich, am Ende haben wir darüber festgestellt, dass das schon die Grundlage sein kann für spätere AI-Module, die man eben draufsetzt.
Komplett und nochmal.
Und jeder tut sich schwer, sowas aufzubauen. Er hat es am Ende gut beschrieben. Die Infrastruktur ist gar nicht so teuer. Mhm. Die Art und Weise, das zu kreieren und sich, also dieser Hirnschmalz, ja, das ist halt eben das,
also, Punkt der Relevanz. Du brauchst völlig andere Entwickler, als, ja, du für einen DAM brauchst. Ja, das ist, wie gesagt, noch recht, es ist semantisch, ja, es ist das Semantik-Web, was am Ende da kommt. Ja, genau, es wird bezahlbarer, es wird auch dort demokratisiert. Insofern super spannend und ich bin mir sicher, dass dein Gast da auf einem ganz anderen Niveau noch drüber sprechen kann als ich. Trotzdem ist es halt so wichtig für uns, warum auch, weil wir haben ja vorhin auch schon drüber gesprochen, also du hast über CFOs gesprochen. Ganz viele CFOs gehen heute zu ihren Teams und sagen, Leute, KI-Budget ist gestrichen, weil ich kann den Wert nicht sehen. Wenn du aber einen solchen Knowledge Graph hast, dann ist das das Enterprise-Modul oder die Enterprise-Plattform, in der du Halluzinationen entsprechend fast unterbinden kannst, weil ja dort schon Wissen ist. Das heißt, die Ergebnisse werden aus dem Stegreif irgendwie bei 99% sein. Und das ist etwas, wo ich glaube, das ist ein guter Place to be für uns, für andere. Ja, wir reden mit Startups aus dem Silicon Valley. Ich habe neulich Abend mit Tobi, mit zwei Kollegen gesprochen, die gerade bei Christian Bitzer im House of AI da ein bisschen rumstudieren und machen. Also da forschen viele entsprechend dran. Wie gesagt, wir fühlen uns deshalb recht wohl, nicht weil wir das akademisch gewinnen wollen, sondern weil wir schon sehr, sehr viel haben und glaube, der Weg ist nicht immer so sehr weit, sondern wir können vom Use Case kommen und sagen, Mensch, was müssen wir da noch entsprechend tun? Das ist der Anspruch, aber in 3 Jahren wissen wir es, wenn du mich wieder einlädst.
Ich glaube, es war auch eine gute Sicht, am Ende so ein bisschen abzuschließen, wo die Reise hingeht.
Ja.
Es gibt ja immer so 2 Fragen, die ich immer noch meinen Gästen,
jawohl,
stelle. Ich habe vorhin deinen Ring schon gesehen, vielleicht geht es in die Richtung hin. aber was macht Simon noch privat mit da?
Also zunächst mal, ich bin ja so ein Early Bird und Sportmensch. Ich stehe meistens um 5 auf, mache eine Stunde Sport. Ich habe ein kleines Gym im Keller. Wenn ich im Hotel bin, dann mache ich es da. Das heißt, ich schaue mir schon sehr genau an, gerade über den Aura-Ring, was entsprechend, wie ich schlafe, aber auch wie sich meine Readiness, aber auch wie Stress sich auswirkt, auch auf Performance, entsprechend Sachen. Also das macht mir Spaß, das ist das eine. Was mache ich privat noch mit Daten? Ganz offen, vor 10 Jahren habe ich da nicht so viel gemacht. Das ist einfach eine Berufskrankheit. Ich habe sehr, sehr angefangen, sehr, sehr viele Daten auch privat miteinander zu vernetzen. Also das heißt, das, was wir an Immobilien, das, was wir an Sparplänen haben, ist in einem ziemlich heftigen Excel. Inzwischen lebt es aber auch in einem LLM. Ja. Und damit, meine Frau hat dann natürlich auch drauf Zugriff, damit optimieren wir sicherlich hier und da so ein paar Themen. Warum? Weil ich habe einfach wenig Lust und auch wenig Zeit auf Überraschungen. Ich habe gar keine Lust, nachzugucken, wenn die Steuer ansteht, was ist denn da noch? Und ich finde, wenn man die Daten gut aufbereitet. Was mache ich noch mit Daten? Unsere Tochter ist 13. Wir machen jeden Tag ein Foto von ihr. Das sind auch Daten. Okay. Und mal gucken, was wir da irgendwann mal machen, wenn sie dann mal 20 ist. Ja. Da kann man natürlich krasse Sachen mit tun. Ja, das sind irgendwie auch so Daten. Also ja, die Datensammelwut habe ich ein bisschen strukturiert an der Stelle, aber das war ein Weg. Ja, ich bin nicht ganz so, glaube ich, in den Daten beheimatet wie du. Ich komme ja aus einem etwas anderen Film.
Cool. Und wenn du jetzt auf Basis einen Filmtitel hier unsere Folge oder Buchtitel unsere Folge nennst?
Moneyball, würde ich sagen. Das ist so ein bisschen der Film, der aufzeigt, dass die alte Intuitionskultur, die viele Unternehmen ja haben, weggeht, wenn man anfängt, Entscheidungen auf Datenbasis zu treffen. Ich sage jetzt mal vorsichtig, die alte Marketingwelt war ja Donald Draper, schöne Bilder. Und das Schöne ist ja, durch das, was uns beschäftigt, aber uns auch Spaß macht, dass jetzt, wenn du anfängst, Daten in Sherdien zu haben, du mit den Daten viel mehr verstehst, du weißt, welche Kampagne funktioniert hat und ich mache es jetzt kurz, um zurückzukommen auf Moneyball, auf den Titel, damit spielst du in einer besseren, in einer eigenen Liga, weil du eben mit den gleichen Ressourcen einfach mehr aus deinen Daten generieren kannst. Und ja, ich mag den Film halt ganz gern deshalb.
Cool. Ich würde aus meiner Sicht nochmal die Folge zusammenfassen,
gerne,
so ein bisschen Fazit machen. Ich glaube, wir haben einmal gut definiert, was ein DAM ist. Wir sind am Anfang sehr auf das Thema, welche Unternehmen nutzen euch eigentlich eingegangen. Aber am Ende war das Thema, spannend, nochmal die Evolution. Wir haben es, glaube ich, in drei Stufen gemacht, eines Dams zu sagen. Auf der einen Seite war es früher immer der Punkt, wie so eine klassische Datensenke, die Ordnerstruktur, jo, wo eben die Produktdaten ablagen, wo nicht viele Produktdaten ablagen, sondern die, die eigentlich digital zur Verfügung waren. Ja. Jetzt gibt es die Möglichkeit, durch unterschiedliche Arten und Weisen, durch flexible Anschlüsse, mehr Daten abzulegen, auch jetzt mit zusätzlichen Features mal zu gucken, wo geht die Reise hin mit, muss nicht selber das Bild beschreiben, ich muss nicht selber die Informationen aus PDF-Dateien ziehen, sondern das macht jemand für mich, wenn man will, ja, und hat sozusagen nochmal mehr Informationen, die da liegen. Die helfen meinen Touchpoints, dem Kunden gegenüber, vielleicht aber auch dem internen Service-Team, Customer Service, die Daten gut aufzubereiten. Wo die Reise hingeht, ist eigentlich alle relevanten Beziehungen untereinander zu meinen digitalen Assets, die ich habe, größer gefasst, weg von Produktdaten eigentlich hinzugehen, damit einen Knowledge Graph zu entwickeln, der dann analog einem REC-System für teilweise der Daten, die es gerade existieren, eigentlich die Grundlage für viel, viel, viel mehr ist. Und das ist gerade noch offen, es ist noch nicht definiert, wo da die Reise hingehen kann. Und das ist eigentlich der spannendste Punkt, wo wir da in 3 oder 4 Jahren sind.
Sehr schön zusammengefasst.
Cool. Vielen, vielen Dank für die Folge.
Ja, sehr gerne und habe mich wohlgefühlt bei euch. Vielen Dank. Ja.